HR Info. Kultur.
Beim Thema bildende Kunst denkt man in Frankfurt erstmal an die großen Museen, das Städel, das MMK, die Kunsthalle Schirn oder auch an den Frankfurter Kunstverein. Doch was ist mit den privaten Galerien, die in kleinen Ladengeschäften oder alten Fabriketagen die Werke oft noch unbekannter Künstler ausstellen und verkaufen? Einmal im Jahr präsentieren sich die Frankfurter Galerien gemeinsam zum Saisonstart im Spätsommer. An diesem Wochenende feiern sie ihren Saisonstart zum 25. Mal und drumherum gibt's diesmal ein ganzes Kunstfestival, die Frankfurt Art Experience. Mehr dazu in dieser Sendung. Außerdem ein Blick nach Paris, wo sich zwei Milliardäre einen Wettkampf um den schönsten und größten Kunsttempel liefern. Und wir zeigen, wo an der Hessischen Bergstraße Spuren des Bauhauses zu entdecken sind. Die Kultur in HR Info mit Christoph Schäffer. Wer von der Kunst leben will, muss seine Werke auch verkaufen. Galerien bieten dafür eine Plattform und tragen im Idealfall dazu bei, junge und noch unbekannte Künstler zu entdecken. Doch sind es nicht nur die Schönen und Reichen, die es sich leisten können, in Kunstgalerien shoppen zu gehen? Wie vielfältig und wie zugänglich für alle die Galerienszene in Frankfurt ist, das will sie zum Saisonstart an diesem Wochenende zeigen, mit dem Kunstfestival The Frankfurt Art Experience. Marcida Lucca berichtet.
Zwischen den Finanztürmen Frankfurts, Gassen und Apfelweinkneipen befinden sich die Frankfurter Galerien, jede unter ihnen mit einem eigenen Charakter. Zum 25. Mal starten sie in die Saison und dieses Mal sogar mit einem eigenen Kunstfestival. Mehr als 50 von ihnen öffnen ihre Türen, erklärt der Galerist Tristan Lorenz, der für die Frankfurter Galerien spricht.
Es geht darum, dass man Kunst erleben kann, dass man wirklich in Ateliers, in Restaurationswerkstätten, in Sammlungen die Gesichter kennenlernt. Also dass man versteht, dass Kunst nicht nur das Endprodukt, sondern dass es viel mehr damit zu tun hat, dass man Kunst greifen kann, verstehen kann, sich beschäftigen kann damit. Und das ist, glaube ich, was dieses Wochenende sehr gut abdecken wird und dass es eben nicht nur um Kaufen und um Luxusprodukte geht am Ende des Tages.
Zu den Galerien, Ateliers und sogar alternativen Kunstorten führen erfahrene Kunsthistoriker. Bei den Rundgängen läuft man zu den vielen Galerien in der Frankfurter Altstadt, aber auch zu einem Kunstpavillon mitten im Park. Es geht nach Sachsenhausen oder ins Bahnhofsviertel. Junge Maler und Malerinnen aus Frankfurt zeigen ihre Werke. Besuchen kann man zum Beispiel den Frankfurter Hendrik Zimmer oder Anna Nero. Auch private Sammler öffnen ihr Zuhause, wie der Frankfurter und Showproduzent Tyrone Vincent, der in seine Dreizimmerwohnung in der Frankfurter Altstadt einlädt. Er selbst ist Arbeiterkind, mittlerweile produziert er aber große Fashion-Shows und Events. Er sammelt selbst Kunst und er hatte die Idee zu diesem Festival.
Die Galerien sind in einer Stadt sehr, sehr wichtig. Frankfurt hat über 26 Museen und Sie müssen immer davon ausgehen, dass bestenfalls immer die Galeristen zuerst Künstler entdecken. Daher ist das ein ganz, ganz wichtiger Baustein für den kompletten Kunstbetrieb.
Im Rahmen des Festivals zeigen auch rund 40 Galerien aus Frankfurt, Deutschland und der Schweiz in der Innenstadt Arbeiten auf Papier, Zeichnungen und Fotografien. Das Festival soll sich an Kulturinteressierte aus ganz unterschiedlichen Gesellschaftsschichten richten, sagt Galerist Tristan Lorenz, so unterschiedlich wie die Käufer selbst.
Es gibt leere Ehepaar, die sich leisten, einmal im Jahr ein Kunstwerk zu kaufen und nicht in Urlaub fahren. Es gibt das Banker-Ehepaar, das Dekoration für die Wand sucht. Es gibt wirkliche Sammler, die kaufen und gar nicht selbst hängen. Es gibt Menschen, die anlegen wollen. Es gibt gerade in Frankfurt ein unglaublich spannendes, breites Publikum.
Aber vor allem geht es bei diesem Festival auch darum, den Kunstmarkt Frankfurt über die Stadt hinaus bekannt zu machen. Finanziert wird das Festival zum Teil vom Land Hessen und zum größten Teil durch Gelder der Stadt Frankfurt, überwiegend aus Mitteln der Tourismusabgabe. Der Frankfurter Wirtschaftsdezernent Markus Frank.
Wir wollen mit dieser Förderung auch mal Danke sagen für jahrzehntelange Unterstützung, dafür, dass Galerien ein Stückchen Frankfurt immer vermarktet haben. Ich glaube, diese Unternehmerinnen und Unternehmer sind es wert, dass wir sie auch mal auf die Bühne holen und dafür sorgen, dass noch mehr Menschen nach Frankfurt kommen, die Interesse an Kunst und Kultur haben.
Das Festival soll den Kunstmarkt Frankfurt stärken. Deshalb wird es auch mehrere Diskussionen geben, wie sich der Kunststandort Frankfurt weiterentwickeln kann, auch unter der Globalisierung. Und es wird um die Frage gehen, wie sich Museen, Galerien und Kuratoren am besten vernetzen können.
Marcida Lucca über das Kunstfestival The Frankfurt Art Experience an diesem Wochenende. Organisiert wird das Ganze von der Kommunikationsagentur Urban Media Project aus Offenbach. Deren Gründer, Loimi Brautmann, ist zu mir ins Studio gekommen und ich habe ihn gefragt, was bei der Art Experience anders ist als bei dem gewohnten Saisonstart der Galerien.
Ja, dieses Mal findet ja die gesamte Art Experience zum ersten Mal statt. Da wird es den bewährten und bekannten Saisonstart geben. Es wird zusätzlich ein großes Symposium geben, wo letzten Endes ja die Crème de la Crème der Kunstwelt kommt. Es wird Führung in die Viertel geben und es gibt das erste Mal die Paper Positions Kunstmesse. Ein extrem spannendes Format, was bis jetzt in Basel und München stattgefunden hat und Berlin, wo sie herkommt. Und dort gibt es auf knapp 1500 Quadratmeter wunderbare Arbeiten mit dem Schwerpunkt Papier mitten in Frankfurt.
Sie haben schon erwähnt, es wird auch geredet und spazieren gegangen, nämlich Walks und Talks gibt es bei dieser Art Experience. Was ist das für eine Idee dahinter? Wie kann man, soll man sich der Kunst nähern, gerade der Kunst in Galerien, die ja jetzt hiermit zugänglich gemacht wird?
Ja, in vielen Städten heißt es ja nur die Art Berlin oder die Art Basel. In Frankfurt wollten wir es sehr passend zum Charakter der Stadt, die ja einerseits sozusagen sehr hochwertig ist, andererseits aber für ihre Internationalität und Offenheit auch bekannt ist. Und von daher nennen wir das Ganze Experience, also auch das Erlebnis. Die Kunst ist nicht nur zu betrachten, sondern wir reißen sozusagen unsere Besucherinnen, Besucher in die Stadt mit, dort, wo Kunst entsteht, dort, wo die Ateliers sind, wo die Galerien sind und diskutieren über Kunst. Also man soll an diesem Wochenende nicht nur betrachten und sich austauschen, sondern wirklich die Kunst in all ihren Facetten und in all ihren Orten auch erleben können.
Dieses Kunstfestival, die Frankfurt Art Experience, wird ja gefördert, auch von der Stadt Frankfurt und dem Land Hessen, die sich davon nicht nur kulturelle, sondern auch wirtschaftliche Effekte versprechen. Welche Rolle spielen denn Galerien und Kunst in Frankfurt für den Tourismus und für die Wirtschaft?
Genau, das Projekt wird gefördert von der Stadt Frankfurt, beziehungsweise ist das ja eines der Projekte, die bei der Tourismusabgabe der sogenannten gefördert werden. Und letzten Endes ist es sicherlich so, der Stadtrat Frank hat es mal gesagt, Frankfurt hat ja manchmal den Ruf der Stadt, der Arbeit, wo hart gearbeitet wird. Und letzten Endes, die Art Experience ist vielleicht nicht das einzige Projekt, aber dennoch ein Projekt, was jetzt schon vor dem Stattfinden eigentlich über die Grenzen hinaus zeigt, welche anderen Facetten Frankfurt hat und was für eine spannende Szene an Galerien. Die Museen sind ja deutschlandweit bekannt, aber auch an Galerien es hier gibt. Und wir sehnen ja an den Anmeldungen jetzt schon, dass sich Leute überregional diesem Projekt angezogen fühlen und uns an diesem Wochenende besuchen werden.
Rund um die neue Frankfurter Altstadt ist ja mittlerweile so ein richtiges Galerienviertel entstanden. Die Braubachstraße, die Fahrgasse, da ist fast eine Galerie an der anderen, dazwischen immer mal wieder ein Café. Ist das ein Zeichen dafür, dass es den Galerien gut geht in Frankfurt, dass sie auch Kunden haben, dass da gekauft wird? Oder könnten die durchaus noch mehr Zuspruch und Zustrom vertragen?
Das ist immer eine spannende Frage, wie geht es dieser Branche? Frau Berenson, die unsere Talks kuratiert, hat es schon gesagt, oft werden die Galeristen angesehen als die Schönen und die Reichen, aber man will bei diesem Projekt auch bei den Talks zum Beispiel darüber reden, wie geht es dieser Szene wirklich? Und die Resonanz, die wir kriegen, ist durchaus die, dass diese Szene ja da ist. Sie gelten ja auch ein Stück weit als Pioniere im urbanen Raum, sie halten eine kulturelle Stelle im Raum. Aber es ist sicherlich so, dass es hier Potenzial nach oben gibt.
Was haben denn eigentlich Galerien zu bieten, was Museen nicht haben? Also wenn man jetzt an das Städel denkt, an die Schirn, an den Frankfurter Kunstverein, das MMK, dann sind ja auch gerade in der Frankfurter Innenstadt viele Kultureinrichtungen, die zeitgenössische Kunst zeigen. Was bieten die Galerien, was die öffentlichen Museen so nicht im Angebot haben?
Also ich will als sozusagen vom Urban Media Project, als wir sind ja Projektträger und nicht die Experten für Galerien, aber dennoch möchte ich sagen, es ist ja auch schon oft so, dass in den Museen die etablierte Kunst zu finden ist, was ja wunderbar ist, und die Galerien ein Stück weit auch die Pionierarbeit leisten, diese Grassroot-Arbeit, die Absolventen zu finden, die Künstler zu finden, die sozusagen am Anfang ihrer Karriere stehen. Und das ist eigentlich ein Bild, was ja, wo diese beiden Institutionen Hand in Hand gehen.
Ich bin selbst immer ein bisschen unsicher im Umgang mit Galerien, weil ich nicht so genau weiß, darf ich da jetzt einfach so reingehen oder muss ich eigentlich schon zumindest ein potenzielles Kaufinteresse haben? Bei einem Museum weiß ich, ich zahle meinen Eintritt, dann kann ich mir alles anschauen. Aber es gibt so eine Schwellenangst bei manchen Leuten. Bei mir ist das so, in eine Galerie reinzugehen, weil man nicht so genau weiß, darf ich das überhaupt?
Dann ist ja die Frankfurt Art Experience und der Saisonstadt eigentlich das perfekte Format, denn hier stehen Sie dann nicht alleine in der Galerie mit dem Galerist und den Gemälden, sondern Sie sind auch oft unter anderen und es ist letzten Endes genau das Ziel, dass man auch mal niedrigschwellig in Galerien reingeht. Und wir versuchen bei der Art Experience mit den Walks und diesen Gesprächen, dem Symposium, was wir dort stattfinden lassen, und der Paper Positions Messe genau das zu evozieren, dass Leute, die auch mal von außen kommen, von weit kommen, einfach mal sich austauschen, sich was anschauen, ohne, wie Sie sagen, gleich Kunst kaufen zu müssen.
Ich würde gerne zum Schluss, Lomi Brautmann, eine Frage persönlich stellen. Man verbindet Ihren Namen ja mit Offenbach, wo Sie studiert haben an der Hochschule für Gestaltung und wo Sie über viele Jahre als Stadtführer unterwegs waren oder immer noch sind, als einer, der die Stadt Offenbach aus ihrem Schmuddel-Image rausholt und vielen Leuten gezeigt hat, welche tollen Ecken es da zu entdecken gibt. Jetzt organisieren Sie so ein Kunstfestival im benachbarten Frankfurt. Gibt es denn in Frankfurt auch noch, gerade auch auf dieser Kunsttour, Ecken zu entdecken, die ähnlich offenbacherisch sind, also die noch nicht die Glitzerwelt sind, sondern ja, wo es auch Hinterhöfe gibt, die spannend sind?
Ich muss ja sagen, Offenbach ist immer noch unsere Basis, also unser Büro ist dort. Wir lieben und sind mit der Stadt immer noch gleichermaßen verbunden. Für uns gab es aber offen gesprochen nie Grenzen. Also wir waren schon sozusagen seit einigen Jahren überregional, regional bis nach Köln tätig. Und ich denke, ja, in Frankfurt sind es vielleicht nicht die Schmuddelecken, die es zu entdecken gibt, aber jede Stadt, jeder Ort, jede Gemeinde haben Potenziale, die man vielleicht mal verknüpfen muss oder neu beleuchten muss. Und das ist letzten Endes ja auch das, was wir in Offenbach gemacht haben.
Und jetzt eben auch mit der Frankfurt Art Experience an diesem Wochenende vom 6. bis 8. September in Frankfurter Galerien. Lomi Brautmann von der Kommunikationsagentur Urban Media Project, herzlichen Dank.
Gerne, war schön hier zu sein.
Für Menschen, die auf die eine oder andere Weise zu Geld gekommen sind, ist Kunst oft ein Anlageobjekt. Manche spekulieren dabei auf steigende Werte, andere sammeln aus Leidenschaft oder Liebhaberei für eine bestimmte Kunstrichtung. So wird Wiesbaden bald ein Museum für abstrakte Kunst bekommen, das der Sammler Reinhard Ernst gestiftet hat. Der Bau hat gerade begonnen. In Paris lässt sich unterdessen beobachten, wie das Protzen mit Kunst und spektakulären Ausstellungshallen absurde Züge annimmt. Da liefern sich zwei Superreiche, die mit Luxusartikeln ihr Geld verdienen, einen Wettkampf um den schönsten Kunsttempel der Stadt. Die Fondation Louis Vuitton des Milliardärs Bernard Arnault hat schon ihren festen Platz im Pariser Kunstbetrieb. Und demnächst soll es einen weiteren Kunsttempel geben in der umgebauten Pariser Warenbörse. Da will Arnaults Rivale François Pinault seine Sammlung zeitgenössischer Kunst unterbringen. Barbara Kostolnik berichtet.
Paris kann sich glücklich schätzen. Nachdem der Milliardär Bernard Arnault 2014 sein Gary-Raumschiff, die Fondation Louis Vuitton, in den Pariser Stadtwald Bois de Boulogne gesetzt hatte, hat der zweite Milliardär, Kering-Besitzer François Pinault, nachgezogen. Das ist eine exzellente Nachricht, ein Signal der Attraktivität und der Energie von Paris. Freute sich die Bürgermeisterin der Stadt, Anne Hidalgo. Neben dem Publikumsmagneten im Westen bekommt Paris nun noch einen zweiten, mitten in der Stadt, neben Les Halles, in der ehemaligen Warenbörse, die für teures Geld renoviert wurde. Pinault wird dort seine Sammlung für zeitgenössische Kunst ausstellen. Er hat alle großen zeitgenössischen Künstler in seinem Portfolio, vom jüngsten bis zum ältesten. Man wird dort also einen weltweiten Überblick bekommen. Schwärmt der Chefredakteur des Kunstmagazins Beaux-Arts, Fabrice Bousteau. Pinault gegen Arnault, das ist seit Jahr und Tag eine Geschichte erbitterter Rivalität. Ums Geld geht es dabei schon lange nicht mehr. Bei dem verbissenen Fernduell von zwei der reichsten Männer Frankreichs steht etwas viel Größeres auf dem Spiel. Es gibt heute eine Energie in Richtung des Privaten, der privaten Stiftungen. Der eine will den anderen übertrumpfen. Es ist dabei jedoch weniger eine Frage des Ego als vielmehr eine Frage der Persönlichkeit, zu zeigen, wie man die Kunst sieht. Deutet Bousteau, der Experte für zeitgenössische Kunst, den Wettlauf der Milliardäre. Natürlich geht es dabei auch um die Frage, wer hat die größere, die teurere Kunstsammlung, wer ist potenter in puncto Kunst. Seit 20 Jahren liefern sich François Pinault, der bretonische Autodidakt, Besitzer des Luxuskonzerns Kering mit den Marken Gucci und Saint Laurent, drittreichster Franzose, und Bernard Arnault, der Industriellensohn aus Nordfrankreich, Besitzer von LVMH, Louis Vuitton, Moët Hennessy, und seit kurzem zweitreichster Mann der Welt, einen Wettstreit. Jüngst wurde die Rivalität besonders deutlich, als Pinots Familie ankündigte, 100 Millionen Euro für den Wiederaufbau von Notre-Dame spenden zu wollen, zogen die Arnauds nicht nur nach, sondern spendeten 100 Millionen mehr. Beide teilen sich die französische Zeitungslandschaft quasi auf, konkurrieren um die besten Weingüter, aber was sie wirklich umtreibt, ist die Kunst. So mancher vergleicht sie mit Monet und Manet, die sich auch in herzlicher Abneigung verbunden gewesen sein sollen. Das ist zu viel der Ehre für uns beide, lacht Bernard Arnault, als er von einer Moderatorin darauf angesprochen wird. Wettbewerb ist natürlich immer gut, das ist wie beim Tennis. Auf dem Platz haut man sich die Köpfe ein und danach reicht man sich die Hand. Nein, ich empfinde eine hohe Wertschätzung für François Pinault. Er hat ein wunderbares Museum in Venedig geschaffen und wird das genauso hervorragend in Paris machen. Ich bin da keineswegs eifersüchtig. Das ist fantastisch für die Pariser Kunstszene. Und dennoch gibt es da diesen Stachel. Pinots Kunstsammlung, die etwa 4000 Werke umfassen soll, darunter sind höchstpreisige Künstler wie Jeff Koons, Richard Serra oder Maurizio Cattelan, gilt unter Kennern als eine der größten Privatsammlungen der Welt. Pinot selbst in der Kunstszene als der einflussreichere. Füllen die Milliardäre in Frankreich die Lücke, die ein Staat hinterlässt, der schlicht die schwindelerregenden Preise nicht bezahlen und Mega-Ausstellungen wie die der Sammlung Schtschukin nicht stemmen kann? Auf jeden Fall sind private Stiftungen wie meine beweglicher und können schneller intervenieren als der Staat. Der könnte das auch, wenn er es wollte. Aber dass die Stiftungen solche herausragenden Ausstellungen machen können, ist nicht traurig, sondern wunderbar und in den USA gang und gäbe. Den menschenfreundlichen Ansatz, möglichst vielen diese Kunst zugänglich zu machen, verfolgen beide Milliardäre mit ihren Sammlungen. Wobei auch diese Kunst ihren Preis hat. Arnaud nämlich verlangt satte Eintrittspreise für seine Fondation und hat sich beim Bauwerk im Bois de Boulogne von der Stadt Paris unterstützen lassen. Pinault immerhin hat angekündigt, sein privates Museum auch vollkommen privat finanzieren zu wollen. Die Kunst bringt heute die Menschen zusammen, sinniert Pinault. Auch wenn man verschiedene Sprachen spricht, kann man sich verstehen, indem man solche Werke zusammen anschaut, die berühren können. Egal, ob man Chinese, Afrikaner oder Amerikaner ist. Das ist sehr wichtig. Vermutlich noch wichtiger ist das Zusammenbringen der Menschen und das positive Image, das ihnen die Kunst verschafft, dürfte den beiden Milliardären jedoch ihr persönlicher Fußabdruck sein, den sie durch ihre Sammlungen der Nachwelt hinterlassen. Bernard Arnault jedenfalls gibt das unumwunden zu. Leben mit der Kunst bedeutet für mich, die Ewigkeit zu berühren. Das ist für mich das Gegenmittel zur Vergänglichkeit. Bei all dem Reichtum, ewiges Leben, kann man sich eben immer noch nicht kaufen.
Der Kunstkampf der Milliardäre in Paris, Barbara Kostolnik berichtete.
HR Info. Kulturtipp.
Und der kommt heute von meinem Kollegen Jan Tussing. Der hr-info-Kulturreporter schickt uns ins Theater.
Mein Kulturtipp für das kommende Wochenende ist das Theaterstück Die Ratten von Gerhard Hauptmann am Schauspielhaus Frankfurt. Die Ratten ist eine Tragikomödie aus dem Jahr 1911 und handelt von einer wohlhabenden Frau in Berlin, die nach dem Tod ihres Kindes einer anderen Frau aus ärmlichen Verhältnissen deren Kind abkauft. Ein finanzieller Handel. Kurze Zeit später bereut die Verkäuferin ihre Entscheidung und entführt daraufhin das Kind einer Nachbarin, um es der wohlhabenden Mutter unterzuschieben. Man merkt schon, hier geht es rund im wahrsten Sinne des Wortes. Aber die Geschichte beruht auf wahren Begebenheiten in Berlin vor dem Ersten Weltkrieg und faszinierte Gerhard Hauptmann so sehr, dass er den Stoff zu einem Theaterstück verarbeitete. Für das Schauspielhaus hat Regisseurin Felicitas Brucker das Drama nun auf 2 Stunden komprimiert und mit Live-Musik auf der Bühne aufgepeppt. Felicitas Brucker wirft in ihrer Inszenierung einen modernen Blick auf den Versuch, in einer universal bedrohten Welt Glück zu finden. Brucker war einige Jahre Regieassistentin an den Münchner Kammerspielen, bevor sie Hausregisseurin am Schauspielhaus Wien wurde, und seit einigen Jahren inszeniert sie nun als freie Regisseurin für viele deutschsprachige Theater. In Frankfurt ist sie zum ersten Mal. Ihre Bühnenfassung von Die Ratten verspricht kurzweilig und interessant zu werden mit dem wie gewohnt wunderbaren Ensemble des Schauspiel Frankfurt. Gerhard Hauptmann gehört zu den sozialkritischen Autoren Deutschlands und nach Rose Bernd und Vor Sonnenaufgang ist Die Ratten nun schon das 3. Stück, das am Schauspiel Frankfurt von ihm zu sehen sein wird. Wer Spaß an Mundart und Dialekten hat, der darf sich also auf diese Tragikomödie freuen. Mit Die Ratten startet das Schauspiel aus Frankfurt seine neue Spielzeit. Daher mein Kulturtipp für das kommende Wochenende und die kommende Spielzeit: Die Ratten von Gerhard Hauptmann am Schauspielhaus Frankfurt.
Der hr-Info-Kulturtipp von Jan Tussing, Die Ratten von Gerhard Hauptmann, in der neuen Inszenierung von Felicitas Brucker am Schauspiel Frankfurt, zu sehen ab diesem Wochenende. Das Bauhaus feiert in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag und im Fokus stehen dabei natürlich der Gründungsort Weimar und der spätere Standort Dessau, wo jeweils neue Bauhausmuseen entstanden sind. Das in Dessau wird an diesem Wochenende eröffnet. Doch Spuren von Bauhausarchitektur und Design gibt es im ganzen Land, auch an der hessischen Bergstraße. In Zwingenberg startet am Samstag die Veranstaltungsreihe Bauhaus und die Bergstraße. Und im Zentrum steht eine Lichtinstallation. Anna Vogel hat sie schon gesehen.
Ein blaues Knäuel aus Fäden wabert über schwarzen Hintergrund. Die Makroaufnahme einer Zelle. Um den Farbkern legen sich weiße Hüllen, wie zum Schutz. Dann plötzlich kauert ein Mann im Inneren. Sein gesamter Körper ist kaum größer als das blaue Zellknäuel. Er beginnt sich langsam zu bewegen. Ein zweiter Mann bildet sein Spiegelbild. Die Zelle öffnet sich, aus einer werden zwei, sie gehen auseinander. Eine Zellteilung. Selbst noch versunken in ihre eigene Animation, erklärt die Künstlerin Helga Griffiths.
Es geht vom Mikrokosmos zum Makrokosmos. Schauen wir in das kleine Lichtmikroskop und sehen etwas, was wir normalerweise mit dem Auge überhaupt nicht sehen. Oder schauen wir auf die Planeten, wo wir natürlich auch spezielle Technologie benötigen.
In drei Teilen erzählt Griffiths mit ihrer Animation eine Geschichte. Die Videosequenzen werden in Dauerschleife während der Veranstaltungstage in Zwingenberg zu sehen sein, auf der Außenfassade eines Gebäudes im Bauhausstil. Früher Heimat der Deutschen Milchwerke AG, heute Sitz eines Unternehmens, in dem an industrieller Biotechnologie geforscht wird, der Brain AG. Für die Kuratorin Elena Reiniger bringt die Bauhausgeschichte des Gebäudes eine Verantwortung mit sich, nämlich das Grundprinzip des Bauhausstils, die Interdisziplinarität zu pflegen.
Also die Brain AG, das gehört auch zu ihrer Geschichte, dass sie so arbeitet. Es ist ja ein Haus voller Wissenschaftler und alle arbeiten eben zusammen, entwickeln Ideen zusammen weiter. Diesen Hauptgedanken wollten wir eben widerspiegeln in einer Kunst-Kultur-Serie.
Die Fassade der Brain AG sieht von außen weiß und schlicht aus. Beton, Metall, Glas, für den Bauhausstil typische Materialien springen sofort ins Auge. Entstanden ist es in den 30er Jahren, entworfen hat es ein Schüler des bekannten Architekten Georg Metzendorf. Künstlerin Helga Griffiths sieht in der Fassadenfront mit bandartig angeordneten großen Glasfenstern eine ideale Kulisse für ihre Lichtinstallation.
Das Gebäude ist natürlich eine Membran, es geht eigentlich um Innen und Außen, ja, so wie natürlich die Zellkörper sozusagen eigentlich sich öffnen, so ist es eigentlich auch eine Öffnung nach innen zu den Menschen, die drin arbeiten.
Im Innern des Gebäudes messen Mitarbeiter Flüssigkeiten in Laboren ab, recherchieren an Schreibtischen und tragen Forschungsergebnisse zusammen. Dabei arbeiten sie in hellen Räumen, die zellenartig angeordnet sind, zeigt Kuratorin Elena Reiniger.
Das Konzept des Oberlichts stammt auch aus der Bauhauszeit, um einfach möglichst viel Licht durchzulassen. Hier, um Kommunikation durchzulassen und natürlich auch da wieder einfach, um die Außenarchitektur oder auch Natur irgendwie mit einzubeziehen.
Auch das Innere des Gebäudes wird für die Reihe Bauhaus und die Bergstraße genutzt. Etwa für die musikalischen Beiträge aus Jazz und Klassik, die auch der Zwingenberger Bürgermeister Holger Habich mit angestoßen hat. Er erhofft sich davon, Besucher von einer neuen Facette der Stadt überzeugen zu können.
Zwingenberg wird ja als mittelalterliche Stadt sonst eher durch die historische Altstadt, durch die Fachwerkromantik, durch die schöne Bergkirche oben wahrgenommen. Es gibt aber eben auch diesen anderen Teil, der eben zum Anfang des 20. Jahrhunderts zählt. Auch der ist es wert, betrachtet zu werden.
Die Architektur, die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft, Kunst und Kultur, all das bringt die Künstlerin Helga Griffiths zusammen. Diesen roten Faden führt sie sogar bis zu der Auswahl der beiden Tänzer, die in ihrer Installation zu sehen sind. Die Zwillingsbrüder De Filippis haben bei Pina Bausch in Essen studiert und sind damit auch in der Tradition von Bauhaus ausgebildet worden. Wie aber die fertige Installation auf den ehemaligen Fisshahnwerken in Zwingenberg aussehen wird, das hat bisher niemand ausprobiert.
Es ist alles ein Experiment und das ist ja das super Spannende. Wir alle sind super gespannt, das zu sehen.
Aber auch das ist laut Künstlerin ja irgendwie auch Bauhausstil.
Bauhaus und die Bergstraße, eine Veranstaltungsreihe mit Lichtinstallation, Fotoausstellung und Jazzkonzert. An diesem Samstag geht es los in Zwingenberg, Anna Vogel berichtete. Und das war die Kultur in HR Info. Die Sendung als Podcast finden Sie in der ARD Audiothek oder bei hrinforadio.de. Mein Name ist Christoph Schäffer.